Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Wenn Robert Habeck, Vizekanzler und Wirtschaftsminister von den Grünen, Anzug und Hemd trägt, kann man davon ausgehen, dass was Wichtiges passiert. Heute in Wilhelmshaven war es wieder soweit. Habeck hat sich Anzug und Hemd übergeworfen für den Baustart des ersten schwimmenden LNG-Terminals, um uns unabhängiger von russischem Gas zu machen. LNG steht ja für Liquid Natural Gas, also Flüssiggas. Und das soll jetzt alles zack, zack gehen.
Also dieses Terminal in Wilhelmshaven wird jetzt rund 10 Milliarden Kubikmeter zusätzliches Gas pro Jahr nach Deutschland bringen können. Das ist bezogen auf die bisherigen russischen Gasmengen ungefähr ein Drittel, was man dadurch ersetzen könnte, wenn man die aktuellen Lieferungen nimmt.
Das sagt Ludwig Möhring. Er leitet den Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie. Und wie das genau mit dem Terminal dann funktioniert und wann wir komplett unabhängig von russischem Gas sein könnten, klären wir gleich hier. Und wir schauen auf eine neue Rassismusstudie, die heute vorgestellt wurde. Die zeigt, Rassismus ist in Deutschland weit verbreitet.
Also mich persönlich hat das schon schockiert, dass es eben tatsächlich so breit ist.
Das sagt Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Halb Deutschland denkt offenbar auch, man könnte Menschen in Rassen einteilen. Kleiner Spoiler, nein, kann man nicht. Wir schauen uns die Studienergebnisse hier gleich im Einzelnen an. Am Donnerstag, dem 5. Mai. Schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Dass es Rassismus gibt, das wissen wir. Menschen werden diskriminiert, beleidigt oder sogar getötet, weil andere Menschen sie wegen ihrer Herkunft oder ihres Aussehens nicht als gleichwertig betrachten. Zum ersten Mal gibt es jetzt offizielle Zahlen von der Bundesregierung dazu, wie verbreitet Rassismus auch in Deutschland ist. Die sind heute im ersten Rassismus-Monitor vorgestellt worden. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was zeigen diese Zahlen denn?
Ja, sie zeigen einmal, dass die meisten Menschen in Deutschland, nämlich 90% derjenigen, die da repräsentativ befragt wurden, sagen, ja, es gibt Rassismus. Rassismus ist Realität. Und die Befragung zeigt auch, wie viele Menschen selbst schon direkt von Rassismus betroffen waren. Das waren 22%, also mehr als jeder und jeder Fünfte. Unter jüngeren Menschen aus Minderheitengruppen ist die Zahl noch höher. Die sagen insgesamt häufiger als Ältere, dass sie Opfer von Rassismus geworden sind. Und viele Menschen haben rassistische Vorurteile. Und all das hat die neue Bundesfamilienministerin Lisa Paus doch negativ überrascht, sagt sie.
Also mich persönlich hat das schon schockiert, dass es eben tatsächlich so breit ist. Das ist völlig überraschend, ja, aber in der Dimension hatte ich das jetzt nicht automatisch erwartet.
Und das Bundesfamilienministerium ist auch dasjenige, das diese Befragung in Auftrag gegeben hat. Insgesamt wurden dafür mehr als 5000 Menschen telefonisch befragt. Und zwar so ausgewählt, dass sie die Bevölkerung in Deutschland repräsentieren. Also Menschen aus allen Bundesländern, aus Ost und West und mit und ohne Migrationsgeschichte.
Also die Zahlen zeigen, dass viele Menschen selbst von Rassismus betroffen sind. Aber es ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen, wenn 90% sagen, ja, es gibt Rassismus und wenn das als Problem erkannt wird.
Ja, einerseits ja, andererseits zeigt diese Befragung aber auch, obwohl die meisten Menschen sagen, ja, es gibt Rassismus und das ist vielleicht ein Problem, denken trotzdem sehr viele auch selbst rassistisch. Fast die Hälfte der Befragten glaubt zum Beispiel, dass es menschliche Rassen gibt. Mhm. Vor allem Menschen über 65 und Menschen ohne Schulabschluss, obwohl vielen schon klar ist, dass dieser Begriff nicht passt bei Menschen. Und ein Drittel der Befragten glaubt auch, dass bestimmte Kulturen besser sind als andere, zum Beispiel fleißiger oder sowas. Und genau das ist Rassismus, sagt Naika Furutan, die dieses Rassismusbefragungsprojekt leitet.
Erst werden Menschen rassifiziert, sie werden dann pauschal sozialen Gruppen zugeordnet oder eben ethnischen Gruppen zugeordnet. Dann werden sie hierarchisiert, sie sind also weniger wert als andere. Und am Ende legitimiert diese Hierarchisierung, dass die Gruppen unten sind.
Ja, und die Befragung zeigt auch, dass mehr als ein Viertel sagen, dass eine Gesellschaft dieses Oben und Unten braucht, also dass das legitim ist, egal ob es jetzt um Herkunft oder Kultur geht oder um Geschlecht oder Alter.
Das finde ich ist fast das Schockierendste irgendwie. Also, und es klingt wirklich nicht so, als hätten ja die Menschen das Problem verstanden.
Naja, die Haupterkenntnis dieser Befragung ist laut den Macherinnen und Machern schon, dass Rassismus schon recht stark reflektiert wird in Deutschland, auch von denen, die das nicht am eigenen Leib erfahren. Viele, 33%, sagen zwar, dass Menschen, die sich über Rassismus aufregen, zu empfindlich sind. Es gibt aber gleichzeitig auch ganz viele Menschen, fast 70% insgesamt und unter den Jüngeren noch mehr, die sich aktiv gegen Rassismus einsetzen wollen. Vor allem, wenn Menschen entweder selbst Rassismus erfahren oder wenn ihnen jemand von rassistischen Erfahrungen erzählt, dann wollen die Menschen was dagegen tun. Und wichtig ist auch dazu zu sagen, dass jetzt ist die erste Studie dazu mit all diesen Fragestellungen und das soll jetzt alles regelmäßig erhoben werden und dann ist natürlich auch interessant, wie sich das entwickelt und über die Jahre vielleicht verändert.
Jeder und jede Fünfte in Deutschland ist selbst direkt von Rassismus betroffen. Das ist das Ergebnis des ersten Rassismus-Monitors von der Bundesregierung. Die Infos hatte Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten für euch. Dank dir.
Deutschlandfunk Nova. Update.
17 bis 18 Grad sind es derzeit in meiner Wohnung. Mir egal, ich lasse die Gasheizung bis zum Herbstwinter jetzt aus. Ist auch einfach günstiger. Aber was passiert dann ab dem kommenden Winter? Deutschland will ja unabhängiger werden von russischem Gas. Und damit wir dann auch alle wieder heizen können, soll Flüssiggas helfen, sogenanntes LNG. Kommt per Schiff zu uns und Wirtschaftsminister Robert Habeck drückt gerade ziemlich auf die Tube, war heute in Wilhelmshaven beim Baustart des ersten schwimmenden Terminals für LNG.
Man kann mal heute einmal durchatmen und sagen, Hut ab und vielen Dank für alle, die mitgeholfen haben, dass das so gelungen ist. Dankeschön.
Es soll jetzt alles ultraschnell gehen und wir lassen uns das Ganze jetzt mal erklären von Ludwig Möhring. Er leitet den Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie. Herr Möhring, eigentlich braucht das ja Jahre, so LNG-Terminals einsatzbereit zu machen. Jetzt soll es ja viel, viel schneller gehen. Wann kann denn dann das erste LNG-Gas bei uns in Deutschland fließen?
Also wenn jetzt alles läuft wie geplant, dann können wir davon ausgehen, dass Anfang des Jahres bereits LNG in Wilhelmshaven angelandet wird. Das ist eine Geschwindigkeit, mit der ich persönlich nicht gerechnet hätte. Was wirklich geholfen hat, ist, dass die Bundesregierung es vermocht hat, ein sogenanntes Floating Storage and Regasification Unit, also ein schwimmenden LNG-Terminal, zu chartern, also zu mieten sozusagen, sodass jetzt neben diesem gecharterten FSRU noch die Pipeline zu bauen ist und all das über ungefähr 28 Kilometer und all das soll tatsächlich bis zum Ende des Jahres gelingen.
Jetzt haben Sie von FSRU gesprochen und einem schwimmenden Terminal. Können Sie das für uns noch mal kurz erklären, wofür wir jetzt dieses schwimmende Terminal brauchen und wie das Gas dann von diesem Terminal in meine Wohnung kommt?
LNG ist nichts anderes als Erdgas in einem anderen Aggregatzustand. Es wird runtergekühlt auf minus 162 Grad, schlicht damit es weniger Volumen hat, sodass mehr Energie transportiert werden kann. Dieses LNG-Schiff, was dann in Wilhelmshaven ankommt, muss entladen werden und dieses LNG wird dann wieder zu normalem Erdgas sozusagen erwärmt, regasifiziert. Dafür brauchen wir die Technologie. Das kann man durch ein festes LNG-Terminal machen. Das wird in Wilhelmshaven sicherlich noch gebaut werden. Oder man macht es durch ein schwimmendes Terminal. Das ist dieses jetzt gecharterte FSRU, in dem genau dieser Vorgang, nämlich die Regasifizierung, erfolgt. Also das Einzige, was da passiert, ist von einem Aggregatzustand ins andere. Dieses Erdgas wird dann eingespeist und über die neu zu bauende Pipeline in das riesige deutsche Erdgasnetz eingespeist, sodass es dann wie jedes andere ganz normale Erdgas auch bei den Verbrauchern letztlich landet.
Und diese Pipeline, die wir dann brauchen, die soll auch in den nächsten 10 Monaten dann noch fertiggestellt werden?
Die wird zwischen jetzt und Ende des Jahres fertiggestellt werden. In einem akzelerierten Genehmigungsverfahren mit der neuen Deutschlandgeschwindigkeit, wie wir das in Niedersachsen sagen, soll das sozusagen erledigt werden.
Das geht jetzt alles unfassbar schnell, hätte man nie gedacht. Umweltschutzverbände kritisieren das ja auch. Die sagen, dass da gerade viel zu wenig auf die Umweltfolgen geschaut wird. Blendet die Bundesregierung das dabei jetzt gerade schon einfach ein bisschen aus, oder?
Ich glaube, hier sind gerade ein paar harte Kompromisse zu machen und ich hoffe, dass sie im Verfahren allein gemacht werden und nicht bei der relevanten Berücksichtigung der Umweltaspekte. Was ich damit sage, ist, Hier werden jetzt Verfahren beschleunigt. Ich glaube, wir sind auch sehr, sehr gut beraten, diese Verfahren zu beschleunigen. Tatsache bleibt natürlich, dass auch in einem solchen beschleunigten Verfahren auch die notwendigen Umweltaspekte zu berücksichtigen sind. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass in Niedersachsen die zuständigen Behörden sich das auch genau angeschaut haben.
Und wie viel Gas können wir jetzt durch diese LNG-Terminals, die dann nächstes Jahr in den Start gehen sollen, nach Deutschland importieren, bringen?
Also dieses Terminal in Wilhelmshaven wird jetzt rund 10 Milliarden Kubikmeter zusätzliches Gas pro Jahr nach Deutschland bringen können. Das ist bezogen auf die bisherigen russischen Gasmengen ungefähr ein Drittel, was man dadurch ersetzen könnte, wenn man die aktuellen Lieferungen nimmt. Bezogen auf den deutschen Gesamtbedarf sind es 10%, das ist eine Menge. Wenn wir die LNG-Terminals insgesamt gebaut haben, ist damit zu rechnen, dass wir mindestens 30 Milliarden Kubikmeter Erdgas, also ein knappes Drittel des deutschen Bedarfs, damit decken können. Wenn man das dann noch in Verbindung setzt mit den LNG-Terminals in Nachbarländern wie den Niederlanden, wie Belgien, aber auch in UK, auch diese LNG-Terminals, die Mengen, die dort angekommen, stehen grundsätzlich auch dem deutschen Markt zur Verfügung. Wir sind dann also technisch in der Lage, die russischen Gasmengen zu ersetzen. Das ist Teil der Beruhigung, was natürlich auch zu berücksichtigen ist, dieses Erdgas, darauf müssen wir uns hier leider einstellen in Deutschland. Das Erdgas wird teuer bleiben. Ob es so teuer bleibt wie im Moment, ist eine andere Frage.
Und wo kriegen wir das her, wenn nicht aus Russland?
Das LNG werden wir aus den klassischen LNG-Exportländern bekommen. Ich nenne hier mal beispielhaft die Vereinigten Staaten insbesondere, aber auch Katar, Australien, Malaysia und auch aus Afrika, insbesondere aus Nigeria.
Ludwig Möhring war das über LNG-Gas und alles, was ihr darüber wissen müsst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Knapp 800.000 Kinder werden jedes Jahr in Deutschland geboren. Tendenz gerade wieder steigend. Und ja, welche Personen sind dabei am wichtigsten? Also die Mutter, das Kind und natürlich die Hebamme. Hebammenverbände klagen aber ja schon seit Jahren über zu hohe Belastung und schlechte Arbeitsbedingungen. Viele Hebammen wollen den Job sogar verlassen oder haben das auch schon getan. Am Tag der Hebamme, der heute ist, hat sich unser Reporter Martin Krinner deswegen mal mit Hebammen unterhalten.
Wir gehen jetzt in OP.
Der Job von Andrea wird manchmal stressig. Sie arbeitet im Kreissaal eines Krankenhauses und bei dieser Geburt haben sie die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk begleitet.
Eine, die kriegt ihr zweites Kind, die wird eingeleitet, weil die so eine Art Schwangerschaftsvergiftung hat. Und dann haben wir noch ein Frühchen, das 8 Wochen zu früh ist, die auch eine Schwangerschaftsvergiftung hat, wo wir das Kind jetzt holen müssen, weil es dem Kind nicht so gut geht.
Hebammen tragen eine große Verantwortung, denn die Geburt wird nicht von den Ärztinnen oder Ärzten geleitet, sondern von der Hebamme. Sie muss den Überblick behalten. Sie muss einschätzen können, ob das Kind richtig liegt. Sie muss mit der Mutter klären, ob es am besten im Liegen, im Sitzen oder in der Badewanne kommt. Und sie muss alle Körperfunktionen regelmäßig checken.
Also du weißt, dass es schon anstrengend ist und du weißt auch, was für eine Verantwortung du hast. Und zwar nicht nur für ein Leben, sondern für zwei und je nachdem, wie viele Frauen du betreust, 4, 6 oder 8.
Und genau das ist eines der Hauptprobleme, vor denen Hebammen stehen. Sie müssen zu viele Geburten gleichzeitig betreuen. 70% von ihnen würden eine 1:1 Betreuung von Gebärenden eigentlich für angemessen halten. Das sagt jedenfalls eine Umfrage, die das Gesundheitsministerium 2020 in Auftrag gegeben hat. Knapp 30% kämen auch noch mit einem 1:2 Verhältnis klar. Im Durchschnitt muss sich aber jede Hebamme um 3 Frauen gleichzeitig kümmern. Vorausgesetzt, es ist eine ganz normale Schicht und der Kreissaal wird nicht zu voll. Und was das bedeutet, das hat mir Andrea Ramsel vom Deutschen Hebammenverband erzählt.
Das ist dann so, ich komme in den Kreissaal, ich habe eine Frau, die ist aktiv unter der Geburt, ich höre die atmen, ich kann mir mit meiner Berufserfahrung sehr gut vorstellen, wie weit ist die unter der Geburt. Ich habe eine Frau, die hat geboren, da muss ich nach der Blutung schauen, das ist eine ganz kritische Phase nach der Geburt, wirklich zu sehen, dass die Frauen nicht zu sehr bluten. Dann habe ich noch eine Frau, die kommt, weil sie abnehmende Kindsbewegungen hat und die hat vielleicht Zwillinge im Bauch. Das heißt, ich muss allen diesen sehr unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden.
Und dabei am besten die ganze Zeit die Ruhe in Person bleiben. Jede vierte Hebamme kommt dabei aber an ihre Grenze und denkt darüber nach, ihren Beruf an den Nagel zu hängen.
Und zwar nicht, weil ich mich in meiner Berufswahl geirrt habe, sondern weil ich einfach unter diesen Bedingungen nicht mehr arbeiten kann. Und es braucht auch eine ganze Zeit, bis wir, die wir echt eine ganze Menge Ressourcen und Kraft haben und auch Energie für diesen Beruf, bis wir uns entscheiden, diesen nicht mehr auszuüben. Aber da sind wir gerade.
In manchen Gegenden herrscht deswegen jetzt schon ein Mangel an Hebammen, sagt Carla Leitko.
Also tatsächlich ist das so. Also ungefähr das Erste, was du machen solltest, wenn du einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hast, ist dann eine Hebamme suchen.
Carla ist ebenfalls fertig ausgebildete Hebamme und arbeitet in einem Kreißsaal in Berlin.
Und ich betreue super oft Frauen, die mir sagen, ja, ich habe im Wochenbett keine Hebamme gefunden. Ich habe 40, 50, 60 Hebammen durchtelefoniert und keiner hat einen Platz für mich. Und jetzt habe ich jetzt mein erstes Kind, ich habe keine Ahnung und habe keine Hebamme.
Viele Hebammen machen ihren Beruf aber aus voller Überzeugung. Und auch Carla sagt, das ist nicht etwas, was man tut, es ist eher etwas, was man ist. Zweifel am Sinn der eigenen Arbeit kommen deswegen eher selten auf. Viele Hebammen, die heute nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten, könnten sich deswegen vorstellen, wieder zurückzukommen. Dafür müsste der Beruf allerdings wieder attraktiver werden.
Für mich ist da tatsächlich ein Kernpunkt halt die Bezahlung, ne? Also ich finde Menschen, die so viel Verantwortung übernehmen, die diese krass wichtige Phase begleiten, wo man auch echt aufmerksam sein muss, es erfordert viel Kompetenz. Und dass man halt da erstmal auch adäquat für bezahlt wird, ist für mich ein Riesenpunkt, ja.
Und auch Andrea Ramsel vom Deutschen Hebammenverband ist dieser Ansicht.
Wenn wir die gut ausgebildeten Frauen, die studiert haben, so bezahlen, dann werden die nicht in diesem Beruf bleiben. Die haben Möglichkeiten, sich andere Sachen auszusuchen. Und das werden die auch tun. Und das ist auch gut und richtig. Also wenn die Bezahlung nicht nachzieht, werden wir unseren Nachwuchs nicht halten können.
Und darunter hätten dann vor allem die Schwangeren zu leiden. Der Tag der Hebamme ist deswegen auch ein Tag für eine gute Betreuung bei der Geburt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Xinjiang im Nordwesten Chinas. Das steht für die Unterdrückung der uigurischen Minderheit, für brutale Umerziehungslager und Zwangsarbeit. Das zeigen Medienberichte. Xinjiang steht aber auch für Baumwolle. Ist nämlich ein Hauptanbaugebiet für Baumwolle in der weltweiten Textilproduktion. Viele deutsche Modefirmen hatten nach diesen Zwangsarbeitsberichten aus der Region aber vor einiger Zeit gesagt, keine Baumwolle mehr von dort verwenden zu wollen. Jetzt zeigen Recherchen von Steuerung F, dass das offenbar nicht stimmt. An der Recherche beteiligt war auch Florian Guckelsberger und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Florian, wie seid ihr denn vorgegangen? Also was habt ihr gemacht, um rauszufinden, ob Baumwolle in Shirts oder Pullis aus dieser Region in China stammt?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Die Recherche ist tatsächlich das Ergebnis von einem sehr langen Weg. Das ist alles losgegangen im Februar vergangenen Jahres, weil wir uns genau diese Frage gestellt haben. Wie lässt sich denn eigentlich überprüfen, was für Baumwolle verarbeitet wird in den Textilien? Und sind dann auf ein Experiment aufmerksam geworden, dass das Agroisolab Jülich zusammen mit der Hochschule Niederrhein und dem WWF durchführt. Und zwar sollte es in diesem Experiment darum gehen, ob es möglich ist, mithilfe einer Technik namens Isotopenanalyse festzustellen, aus welcher Region der Welt die Baumwolle in einem fertig verarbeiteten Textil, also einem T-Shirt oder einem Pullover, tatsächlich kommt. Und dann haben wir in Jülich angerufen und haben uns mit den Verantwortlichen zusammengesetzt und gesagt, wir würden das gerne journalistisch begleiten, dieses Experiment, um dann im Zweifel hinterher herausfinden zu können, hier haben wir ein T-Shirt, hier haben wir eine Hose, hier haben wir eine Bluse, steckt denn da eigentlich Baumwolle aus Xinjiang drin, obwohl die Hersteller behaupten, das wäre nicht mehr der Fall.
Und das konntet ihr dann machen? Also diese Isotopenanalyse, ist da wirklich ein sicheres Verfahren?
Die Isotopenanalyse selbst ist ein Verfahren, das es tatsächlich schon seit Jahrzehnten gibt. Da kann man zum Beispiel Erdbeeren darauf testen, ob sie wirklich aus Deutschland kommen oder Spargel. Also das Verfahren selber ist sehr erprobt. Was in diesem Versuch jetzt untersucht wurde, ist, ob diese Isotopenstruktur, die man im Endeffekt braucht, um zu bestimmen, woher denn ein Produkt dann kommt, ob die sich auch noch ermitteln lässt in einem fertig verarbeiteten Textilstück. Weil man muss dazu wissen, da werden ganz viele Chemikalien draufgekippt. Da ist Bleiche, da sind Farbstoffe, Imprägnierungen. Und das wurde in diesem Experiment untersucht. Und wir haben dann ein halbes Jahr später das Ergebnis gehabt. Tatsächlich ist es so, man kann den isotopischen Fingerabdruck, den kann man auch noch im fertigen Textil messen.
Woher weiß man dann, dass das aus dieser Region kommt? Also was verrät sozusagen dann das T-Shirt?
Genau, das war die große Herausforderung dieser Recherche für uns, also eine von vielen Herausforderungen, dass wir tatsächlich erstmal Samples brauchen. Das heißt, man hat ja so eine Art Bibliothek, nennt man das. Die wird dann aufgebaut mit Baumwolle aus der Türkei, aus Usbekistan, aus Ägypten. Wir haben aber gesagt, wir wollen ja Xinjiang bestimmen können. Das heißt, wir brauchten natürlich auch erstmal Baumwolle aus dieser Region. Und dazu muss man jetzt wissen, dass die Region Xinjiang notorisch schwer zu bereisen ist. Die chinesische Regierung hat uns keine Visa gegeben, das auch mit Corona begründet. Aber auch schon in der Vergangenheit war es für Journalisten sehr schwer, von dort zu berichten. Das heißt, wir waren auf Dritte angewiesen. Und das hat ein paar Monate gedauert. Aber dann ist es uns tatsächlich am Ende gelungen. Und wir haben insgesamt 4 Proben zusammenbekommen. Die wurden dann getestet, auch in diesem Agroisolab in Jülich. Und es stellt sich heraus, der Fingerabdruck, den diese Baumwolle hat aus Xinjiang, der lässt sich ganz klar unterscheiden von Baumwolle zum Beispiel jetzt aus Ägypten oder aus Usbekistan, den USA oder Indien. Die ist so eindeutig unterscheidbar von anderen, dass wir dann auch losgehen können, Kleidungsstücke kaufen, in die Isotopentestung geben können, um dann zu bestimmen, naja, was ist denn das für Baumwolle?
Aber wonach habt ihr dann die Kleidung ausgesucht, welche ihr testet? Es gibt ja sehr viele auch deutsche Modemarken, Kleidungsstücke.
Richtig, ja, das war tatsächlich auch ein längerer Weg. Also große Hilfe waren dabei Handelsdatenbanken. Das sind Datenbanken, die von Zollbehörden erhoben werden aus verschiedenen Ländern. Und man sieht, welches Unternehmen hat von wo auf der Welt welche Waren an welchem Tag mit welchem Schiff, in welchem Container teilweise sogar verschifft. Unsere Aufgabe war dann über mehrere Wochen hinweg herauszufinden, welche Lieferketten es insbesondere bei deutschen Textilunternehmen gibt, um dann sozusagen erstmal einen Anhaltspunkt dafür zu bekommen, wo ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass ich auch was finden lassen könnte.
Und wie haben die deutschen Firmen dann auf eure Recherche reagiert? Ihr habt die ja sicherlich konfrontiert mit den Vorwürfen.
Also wir haben alle Unternehmen, die in die Isotopentestung gegangen sind, die haben wir vorab angefragt, ob sie dann mit uns über ihre Lieferketten sprechen wollen würden. Und leider war keines der Unternehmen bereit, sich mit uns zu unterhalten.
Kein einziges?
Kein einziges Unternehmen, ja. Wir haben dann noch schriftliche Fragen gestellt, die sich auch nochmal darauf beziehen, sozusagen, was sind die Lieferketten, wenn das Unternehmen im Vorfeld schon gesagt hätte, dass man keine Baumwolle aus Xinjiang bezieht, ob das weiterhin der Fall ist, wenn das Statement jetzt schon irgendwie ein Jahr oder 2 Jahre älter ist. Und da haben wir dann sehr gemischte Ergebnisse bekommen. Teilweise haben die Unternehmen gar nicht reagiert, teilweise haben sie aber auch bestätigt, dass es weiterhin der Fall sei, dass sie keine Baumwolle aus Xinjiang beziehen.
Okay, das heißt, niemand hat es quasi bestätigt, dass da doch wieder Baumwolle aus Xinjiang genutzt wird.
Nee, das ist jetzt, denke ich, ein Ergebnis dieser Recherche, mit dem sich die Unternehmen auseinandersetzen müssen und mit dem wir ja auch gerne ins Gespräch kommen würden. Also wir haben ja das Angebot gemacht, dass man sich unterhalten könnte. Das wurde abgelehnt. Tja.
Kann ich denn, ich meine, es gibt ja viele Siegel-Label, ne, auch für Klamotten, für nachhaltige Klamotten, wo das ja eigentlich auch nachvollzogen werden können soll. Kann ich das selber checken, ob mein T-Shirt jetzt Baumwolle aus dieser Region enthält?
Also im Endeffekt kann man es nicht wissen, das muss man wirklich sagen. Da sind T-Shirts jetzt auch in unserem Test dabei gewesen, die Made in Indonesia im Label stehen hatten oder Made in Vietnam. Also selbst der Verzicht auf Made in China Klamotten, wenn man jetzt nur vom Label ausgeht, vom Etikett, schützt einen nicht davor, dass es im Endeffekt Baumwolle aus Xinjiang in diesen Textilien steckt.
Florian Gugelsberger war das über deutsche Modefirmen, die offenbar nach wie vor Baumwolle aus der chinesischen Provinz Xinjiang nutzen und damit womöglich Zwangsarbeit unterstützen. Und den Film mit der ganzen Recherche von Steuerung F, den gibt es jetzt auf dem YouTube-Kanal von Steuerung F.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich wusste bis heute ehrlich gesagt nicht, was so ein Geisternetz ist, aber ich lerne hier auch jeden Tag was dazu. Geisternetze, für die, die es auch nicht wissen, wussten, so wie ich, sind verloren gegangene Fischernetze, die auftragslos im Meer rumtreiben und in denen Fische und andere Meerestiere sich verfangen können und dann sterben. Also eine ziemlich üble Sache, gegen die Ghost Diving Germany was macht. Bei dem Verein sind Taucherinnen und Taucher aktiv, die diese Netze aus dem Meer rausholen. Und wie man Geisternetze fängt, das hat mir Kai Wallasch von dem Verein heute erzählt. Er und sein Team sind nämlich diese Woche wieder unterwegs. Kai, ihr fahrt heute ja wieder raus auf die Nordsee, aber woher wisst ihr denn, wo diese Geisternetze sind?
Also das ist immer so ein bisschen ein Versuch, ne, was zu finden. Wir fahren in der Regel bekannte Positionen an, Wrackpositionen, weil das natürliches Hindernis ist hier in der Nordsee, wo sich dann treibende Netze drin verfangen und dann von der Strömung dann um diese Hindernisse herumgewickelt werden. Das ist eigentlich immer eine ganz sichere Methode, zu sagen, wir fahren so ein natürliches oder künstliches Hindernis an, tauchen dann da ab und lassen uns überraschen, was wir finden. Und wir finden immer was. Also mal mehr, mal weniger, aber wir finden immer was.
Ihr seid jetzt ja die Woche jeden Tag unterwegs. Wie viele Netze oder wie viel Kilogramm an Netzen fischt ihr denn da so raus jeden Tag?
Das ist ganz schwer vorherzusagen, aber wir haben jetzt in 3 Tagen etwa 250 Kilo geborgen. Das ist schon ganz ordentlich. Wir hoffen uns, dass wir heute noch mehr bergen können davon, weil wir eine Position, die sich ganz ergiebig erwiesen hat, zum zweiten Mal anfahren. Das hilft uns natürlich, wenn wir die Stelle schon kennen durch ein vorhergehendes Scouting.
Und wie holt ihr die dann raus? Weil die sind ja schwer, ne? Ihr taucht dann und habt ihr irgendwie was, mit dem ihr die Netze dann hochzieht oder wie läuft das ab?
Also die erste Schwierigkeit, nachdem wir das Netz gefunden haben, ist, dass das an tausenden von Stellen mit jeder Masche dieses Netzes irgendwo verfangen ist. Mhm. Also das ist nicht so, dass ich das einfach hochheben kann vom Boden, ne? Sondern das ist wirklich an allen Teilen verwurstelt und wird auch richtig von der wechselnden Strömung, von den Wellen richtig drum gewickelt. Ist dann halb eingegraben im Sand. Also wir benutzen Hebesäcke dafür. Die blasen wir dann mit Luft voll, dass die nach oben wollen. Dann ist Spannung auf dem Netz und dann schneiden wir das mit Messern frei, so viel wir können. Und je mehr wir dann freischneiden, desto mehr können wir dann auch abwickeln. Und dann ist hoffentlich ein ganz großes zusammenhängendes Stück dann an dem Hebesack. Vielleicht muss dann auch noch mal ein zweiter Hebesack da dran, um das Gewicht dann nach oben bringen zu können. Und dann nutzen wir die Physik, die es uns dann hilft, dann den Auftriebkörper dann an die Wasseroberfläche zu bringen. Wir lassen die einfach frei hochtreiben und oben wird das dann von unseren Bootcrews dann eingesammelt.
Jetzt ist die Nordsee ja nicht die Karibik. Sieht man da überhaupt was?
Also wir hatten diese Woche sehr, sehr gute Bedingungen. Das heißt also Sichtweiten so von 1 bis 2 Meter vielleicht.
Aha, okay.
Und das ist schon richtig gut. Jetzt muss ich das aber gleich einschränken. In dem Moment, wo du dann anfängst zu arbeiten, sinkt die Sicht also rapide, ne? Ja. Also dann, du kannst das Ende von deinem Arm nicht mehr sehen. Und du tastest eigentlich mehr mit der Messerklinge, wo jetzt eine gute Stelle ist, um den nächsten Schnitt anzusetzen. Also das hat nichts mit Karibik und Sporttauchen zu tun. Das ist schon fortgeschrittenes Arbeitstauchen. Und dann haben wir immer noch die Strömung dabei, wo wir uns dann festklemmen müssen mit den Füßen oder vielleicht mit dem Ellenbogen noch irgendwo festhalten, während wir dann schneiden.
Diese Netze sind ja einfach ja eine Bedrohung fürs Ökosystem und auch Fische verfangen sich dann da drin. Ihr wollt die rausfischen, aber bei den ganzen wahrscheinlich Tonnen oder tausenden Tonnen, ich weiß nicht, wie viele da in der Nordsee vermutet werden, das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein am Ende, oder?
Ja, das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also es gibt so Schätzungen, dass man sagt, weltweit gehen jedes Jahr 640.000 Tonnen verloren. 640.000 Tonnen. Wie viele davon jetzt in der Nordsee? Es ist müßig, ja. Es macht auch gar keinen Unterschied, ob das jetzt 10.000 oder 20.000 Tonnen mehr oder weniger sind. Und wir holen Hunderte von Kilo raus. Ja, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber hey, wenn wir es nicht machen, wer macht es denn dann?
Ja, ich wollte gerade fragen, also warum ist euch das so wichtig, das zu machen? Ihr wollt ja wahrscheinlich einfach damit auch auf was aufmerksam machen, oder? Also es hat ja wahrscheinlich auch eine symbolische Bedeutung, dass ihr das macht.
Ja, es hat eine symbolische Bedeutung. Es hat auch eine tiefe innere Befriedigung, das zu tun. Ja? Also wir sind ja ein Team von hochmotivierten, sehr, sehr gut ausgebildeten Spezialisten. Und es ist ein sehr schönes Gefühl, mit dem, was wir können, mit dem Wissen, was wir uns über Jahre und Jahrzehnte angeeignet haben, etwas Sinnvolles zu gestalten. Und dann darüber zu sprechen und Awareness auf dieses Thema zu legen, um dann vielleicht auch auf andere Lösungen hinzuarbeiten. Ich sammle ja auch den Müll am Straßenrand auf, weil er da einfach nicht hingehört und weil ich ihn in dem Moment aufsammeln kann. Das ist das, was ich tun kann.
Kai, dann wünsche ich euch jetzt eine gute Fahrt und ich hoffe, ihr habt eine gute Sicht, wenig Strömung und könnt viele Fischernetze rausfischen. Vielleicht auch ein paar Fische noch dabei, ne? Habt ihr noch was zu essen?
Danke, den würden wir aber freilassen.
Okay, gut. Alles Gute, Kai.
Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.